Kuckuck, moin moin, guten Tag.
Guten Tag, hallo, servus, grüezi.
Hallo. Ich habe mir eine neue Tasse geschenkt bekommen. Wollte ich dir gleich probieren, damit ich das nicht vergesse.
Ja.
Aber in New York und ich dachte mir, das gefällt dir bestimmt. Diese Tasse habe ich geschenkt bekommen.
Oh mein Gott, ist die toll.
Eine Tiffany-Tasse.
Ja, die ist toll.
Toll, ne?
Ja.
Zwei Stück. Und die Freundin von meiner Frau hat gesagt, warum bringst du deinem Mann so eine blöde Tasse mit?
Hallo?
Und meine Frau hat gesagt, der freut sich darüber. Und das tue ich auch.
Das ist eine Tiffany-Tasse, das ist was ganz Besonderes.
Genau. Und die ist auch sehr schön mit den Farben. Das ist wirklich schön. Freue mich drüber. Da habe ich mal einen Kamillentee drin. Ich muss nämlich Kamillentee trinken und Rollkuren machen und ich weiß nicht was noch alles, weil ich eine Magenschleimhautentzündung hatte, die während der letzten Woche, während einschneidender Ereignisse mir in den Magen gefahren sind.
Ja, kein Wunder.
Es ist viel passiert. Ja, und zwar nach dem Theater, was wir da hatten, unten im Theaterkeller vom Schauspielhaus, hatte ich ja einen Auftritt auf der queeren Bühne des Stadtfestes in Essen.
Todesmutig. Man muss hier sagen, für den geneigten Zuschauer, der nicht ganz genau weiß, das ist ungefähr so, wie wenn, keine Ahnung, ich heute auf der Aktionärsversammlung von AIDA einen Vortrag halten müsste über Entertainment. Das kann nur zur Unzufriedenheid von einzelnen Beteiligten führen.
Aber, pass mal auf, K-Way ist ja, ich liebe ja Streit, bin ich ja ganz ehrlich, bin süchtig nach Streit, aber der versucht schon, die Steine aus dem Weg zu räumen, weil man muss den Leuten ja, wenn es keinen Grund zum Streiten gibt, muss man es ja nicht machen.
Ja.
Und ich war also auf dem Weg nach Essen, oder das haben wir schon seit 14 Tagen oder so, wurden die dann irgendwie nervös und haben dann gesagt, naja, Kay Ray und so, also Yvonne, meine Bookerin, die hat erst immer gesagt, habt ihr euch das gut überlegt? Kay Ray ist ja jetzt nicht so ein queeren Fan, das ist ja mehr, der ist ja mehr LGB und nicht LGBTQIA2S+. Und dann haben die gesagt, nein, nein, wir kennen ja Kay schon ewig und so und so, und ja gut. So, dann wurden die aber eine Woche oder 14 Tage vorher, wurden die nervös. Und haben dann wohl nochmal nachgefragt. Und Yvonne hat dann eingehakt. Die hat dann diesen nervösen Gedanken, den sie da wohl drin hatten, hat die gespürt, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, und hat dann gesagt, ich merke schon, ihr seid nervös. Wir können uns ja was anderes überlegen. Dann hat sie mich gefragt, dann habe ich gesagt, ja gut, wir machen das so. Die buchen den Pianisten dazu. Wir fahren mit Falk Effenberger dahin, meinem Pianisten, und spielen 5, 6 Lieder aus dem Programm Robert von Robert Long, Homo Sapiens, schwuler Liedermacher, Deutschen Schallplattenpreis 1980. Und ganz grandiose Lieder und toll, müssen ein bisschen zuhören. Ist eben keine Krawallschachtel, eben mal eine ruhige Seite von K-Way. Machen wir das so. Oh ja, das ist ja fein. So, dann sind wir da hingefahren. Und dann war auf dem Weg dahin, haben wir schon gehört, meine Kollegin Ikenna Benet, die kennst du ja auch.
Ja.
Die war da auch, die sollte da auch auftreten. Also erst Ikenna Benet und dann anschließend Wanda Kay, die kennst du auch.
Die kenne ich auch.
Und dann sollte ich auftreten. So.
Das ist aber jetzt, muss man sagen, in den ersten beiden Fällen ja relativ unverdächtig. Da wird nichts schiefgehen, würde ich sagen, oder?
Nein, das ging alles natürlich super klar. Das Problem ist natürlich, wäre mein Pianist, um das mal vorwegzunehmen, wäre der erschienen, dann wäre ich um 10 Uhr auf der Bühne gewesen, nachdem also Whitney Ikenna Benet 7 Lieder gesungen hätte, hat von Whitney Houston, wo der ganze Saal mitsingt, der ganze Platz, nicht Saal, Platz. Es wird dann langsam dunkel, dann kommt Wanda Kay, das habe ich auch erlebt, die hat dann eine Stunde gespielt, die haben da gerockt und gesoffen und gefeiert und Polonaise, und dann soll ich um 10 Uhr da auftreten und singen. Und dann war Jos auf einmal tot, er hat sich eines Tages aufgegeben. Das hätte ja gar nicht funktioniert.
Aber ganz kurz, das Beste war ja in der Geschichte, ja, wenn der Klavierspieler gekommen wäre, weil man weiß schon, in welche Richtung das jetzt geht.
Also, auf dem Weg dahin habe ich bei Ikenna Benet geschrieben, ich freue mich auf dich. Das ist toll, wir sehen uns heute Abend. Da war mir noch nicht bewusst, was da alles so passiert. Wir sehen uns heute Abend. Und dann hat sie geschrieben, ich sitze schon seit 3 Stunden, stehen wir auf dem Gleis mit dem Zug und wir kommen nicht vor, nicht zurück, hat sich jemand vors Gleis geschmissen und so, sag ich, ja, ich halte dich auf dem Laufenden, ich kann das ja irgendwie steuern, dann macht da irgendjemand länger oder ich gehe eher auf die Bühne, kriegen wir schon irgendwie hin, so. Und dann kam 4 Stunden später, nee, der Zug wird jetzt geschleppt, warum auch immer, der Zug wird zurückgeschleppt nach Stendal und ich komme heute nicht mehr. Gut. Dann habe ich Falk angerufen. Das war was ziemlich früh am Tag.
Ja.
Also, weil ich musste erst um 10 auftreten. Falk sollte um 9 da sein. Ja. Ich hätte um 7 oder um 6 da sein sollen. Habe ich Falk angerufen, sage ich, Falk, ich glaube, es gibt Probleme mit der Bahn. Und er so, ach, sage ich, ja, Überraschung. Ich glaube, du solltest zum Bahnhof wetzen und solltest losfahren. Dann steht der, schickt er mir eine Nachricht, ja, es ist alles gut, ich stehe am Bahnhof, der Zug ist hier angezeigt. Eine halbe Stunde später sagt er, der Zug ist hier immer noch angezeigt, aber in der App sagen sie, der Zug fällt aus. Was soll ich denn jetzt machen? Sag ich, das weiß ich doch nicht. So, letzten Endes hat er versucht, irgendwie von Berlin sich auf den Weg zu machen von Essen. Es war nicht nötig, es war nicht möglich. Er ist in den Zug gestiegen, was weiß ich, 2 Bahnhöfe gefahren, dann stand dort wieder, aussteigen, umfahren, wieder zurück nach Berlin und dann hieß es irgendwann, fährt heute gar nicht mehr. So, also ja. Bieren ist auch nicht da.
Ich sag mal so, wenn ein Fahren lassen einfacher ist als zu fahren, dann stimmt etwas nicht. Das muss man sagen, da läuft was schief gerade.
Ja, pass auf, ich bin dann zum Veranstalter, sag ich, ja, so, nur der Pianist kommt jetzt auch nicht. Oh, was machen wir denn dann? Sag ich, was machst du denn dann? Sag ich, nichts. Wieso nichts? Sag ich, nein, ich mache nichts, weil ich habe ja nicht dafür gesorgt, dass der Meinungskorridor so eng ist und man auf einer Bühne nichts mehr sagen kann. Ich kann dir sagen, dass ich 25 Jahre meiner Karriere auf allen Bühnen dieser Welt, auf allen Stadtfesten überall aufgetreten bin und die Leute sich immer über meine Witze amüsiert haben, egal in welche Richtung sie schossen. Das ist aber seit 3, 4, 5 Jahren vorbei und deshalb werde ich mich jetzt nicht in die Höhle des Löwen begeben. Ich habe keine Playbacks zu den Robert Long Sachen, also kann ich nur meine normalen Sachen machen und das gibt hier Terror. Das mache ich nicht.
Auf ihren Bühne.
Das mache ich nicht. So. Dann haben die mich mit allem Mann überredet. Ja. Dann bin ich ins Hotel und habe gesagt, gut, ich schmink mich dann mal. Dann schmink ich mich. Dann geht, während ich mich schminke, im kompletten Hotel der Strom aus. Ich sitze im dunklen Hotelzimmer und Yvonne muss mit einer Taschenlampe dafür sorgen, dass ich mein Make-up ins Gesicht kriege. Ja. Mit einer Taschenlampe.
Ja.
Motel One in Essen. Den war das sehr unangenehm, aber trotzdem, das geht auch eigentlich gar nicht, dass man da stundenlang sitzt. Aber gut, kann ja mal passieren. Dann bin ich abgeholt worden, weil unser Auto hatten wir da stehen lassen, dann bin ich abgeholt worden und dann habe ich dem Fahrer, ich fühle ja immer so vor, dann habe ich zu dem schwulen Fahrer gesagt, du sag mal, es gibt hier doch eine Eisdiele in Essen, die heißen Möhrchen, die heißen wirklich so. Also das sind Möhrchen. Ja. Möhrcheneis ist eine Delikatesse, da ist man früher Kilometer gereist, um das Eis zu essen. Und die hatten auch einen Möhrchenkuller und ich glaube auch so ein, was weiß ich, Möhrchenbecher oder so, eine Möhrchenwaffel. Und das mussten die natürlich vor lauter, wegen des Gedöns gab es da Rassismusskandale und was weiß ich.
Das kommt gar nicht von Mohrrübchen, sondern von Mohr oder was, das Möhrchen.
Das Möhrchen kommt von dem Namen, die heißen Möhrchen. Ich glaube, die heißen noch nicht mal Mohr, die heißen, glaube ich, Möhrchen.
Aber wo ist da der Skandal?
Ja, das dürfte aber nicht so heißen, weil okay, du kennst die doch, diese Zeitgeistesgestört. So, der Fahrer sagt dann, der schwule Typ, der uns gefahren hat, der sagt dann, ach, hör mir doch auf, das geht doch sowieso alles nicht mehr. Ich sag immer Negerkuss, auch diese Schwulen mit ihren ganzen Buchstaben, das kann man doch alles nicht mehr hören. Das ist doch alles nicht mehr zu ertragen, das ist ja furchtbar. So.
Ja.
Und dann bin ich backstage gegangen, hallo, ich hatte ja noch Zeit. Und dann habe ich mit jedem, habe ich so gesprochen, dann mit jedem. Und alle haben gesagt, ja, das wäre ja Quatsch und überhaupt diese Schwulen und so. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie ticken die denn so, ganz normal. Und ganz normal, ich habe natürlich auch nur mit den Älteren gesprochen. Die Jüngeren hatte ich keinen Zugang zu. Da waren 1, 2 junge Artisten. Der eine hieß Flamingo, der war sehr nett, mit einem Piano-Player oder Gitarrist dabei oder so. Die waren sehr nett, ich habe die nicht auf der Bühne gesehen, aber die waren sehr nett. Aber alle Leute so in meinem Alter, die Künstlerkollegen, mit denen wir da so zusammensaßen, die fanden das alles sehr lustig, dieses ganze zeitgeistesgestörte Getue. So, jetzt gehe ich dann, geht die Wanda K steht vor mir auf der Bühne. Die Leute sind wirklich, die feiern wirklich eine Mega-Party. Eine Mega-Party. Das war eigentlich Unterbrechen. Die hätte man einfach weitermachen sollen. Aber gut, ich musste ja jetzt auf die Bühne. Also bin ich auf die Bühne und habe dann am Ende meines Liedes gesagt, Wollt ihr politisch, wollt ihr Comedy? Yeah. Wollt ihr politisch korrekte Comedy? Nein. Wollt ihr politisch unkorrekte Comedy? Yeah. Sag ich, sehr schön. Fangen wir gleich damit an. Ich hätte ja eigentlich mit meinem Pianisten spielen sollen, aber der ist nicht da. Und Ikenna Burnett ist auch nicht da. Aber die Bahn hat ja auch Wichtigeres zu tun. Sie haben jetzt einen queeren Zug. Das heißt, wenn du dich im falschen Körper fühlst, kannst du auch als Frau da die Tickets kontrollieren. Mir ist das ja immer völlig egal gewesen, wie die Leute sich da fühlen und was die anhaben. Ist mir auch egal. Ich wäre einfach froh, wenn der Scheißzug fährt. Wir haben also jetzt einen schwulen Zug, das gibt dem Begriff Transrapid eine völlig neue Bedeutung, nutzt aber niemandem was, wenn der am Gleis steht. Ein schwuler Zug ist für den Arsch. Guten Abend.
So. Aber die Stimmung schon mal gut wahrscheinlich.
Ja. Und du kennst das doch auf solchen Plätzen. Die Leute, die feiern wollen, die schon angesoffen waren, die Normalen, die haben natürlich schon gleich, yeah, die haben gleich mitgemacht. Aber es machten sich dann 1, 2, 3, 4, 5 Lesben auf den Weg Richtung Bühne irgendwie. Und dann habe ich angefangen mit, ach ja, das Möhrchen-Story. Diese, und eure Eisdiele ist ein Möhrchenbude, die dürfen keiner. Darauf erstmal ein Eisneger, ne? So, und dann habe ich noch meine Rassismusgezerrung gezeigt. Seine Rassismusgezerrung, das ist der Rassismusmuskel, das muss gehen. Und ich habe so ein Riesenbild. Sag ich, ja. Da, wo die drei Negerküsse sind, da sitzt der Rassismuskel. So, ja. Da war's vorbei. Da wurde ich dann mit Bier beschmissen, mit Wasser beschmissen. Ordner riechen, rannten auf die Lesben zu und versuchten, die irgendwie im Zaum zu halten. Ich habe weitergemacht, nächstes Lied gesungen und weitergemacht und weiter. Und es ging immer, es war total gespalten. Ich habe dann nur, weil die nicht aufhören, die eine Lesbe stand mit weit aufgerissenen Hass. Weißt du, die sind ja sowieso schon oft so hässlich. Diese Aktivistenfotzen, Entschuldigung, die sind ja so, es tut mir leid, die sind ja immer sowas von eiskalt. Die wollen bunte Haare haben, aber die sind nie... Ja, die wollen bunte Haare, ja genau. Die wollen dann bunte Haare haben. Ich bin Friseur. Die sehen aus, als wenn sie schimmeln. Das sind keine Haarfarben, das ist Schimmel. Und der Charakter, den sie haben, diese Hackfressen, eiskalt, bloß kein Gramm Farbe da rein. Bloß nicht ein bisschen schimmern. Sie sind meistens wirklich, sie sehen immer untervögelt aus, ehrlich. So, und die stand da mit weit aufgerissenen Augen. Ich bin, wo du stehst auf der Bühne, lalala. Und ich guck da hin und ich sehe so ein Gesicht. Halt die Fresse! Du widerlicher Dreckspotter! So, und ich dachte, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet?
Aber vor allen Dingen waren noch mit Sicherheit 2/3 des Publikums voll dabei auf deiner Seite.
Das kann ich nicht sagen. Ich muss dir sagen, ich war so von Geistesabwesen. Ich weiß es nicht. Ich ja. weiß es nicht. Und der Platz war auch sehr groß und es hat sich sehr aufgelöst. Die wollten auch nach Hause. Die hatten sich bei Wondercase schon so verausgabt. Ich habe die auch nicht 100%ig gekriegt. Aber das Ding war, ich habe das dann durchgezogen bis zum Schluss. Meine Klimaklebernummer noch gemacht und so. Und und dann ging ich nach hinten. Und dann riefen die Zugabe.
Nein.
So, dann riefen da irgendwelche Leute Zugabe. So, und Yvonne war so entsetzt. Ich hatte schon hier Magenschleimhaut, die war mir hochgekommen. Ich habe mich so aufgeregt. Ich hatte das alles hier. Yvonne sagt, wie siehst denn du aus? Mach mal den ganzen Schleim da weg. Ich habe das alles weggemacht. Und dann sagt die, eine Zugabe machst du nicht. Sein, aber ganz bestimmt mache ich die. So, und dann bin ich auf die Bühne gegangen, habe gesagt, wo wir gerade beim Thema Nazis und Rechts sind, hier kommt jetzt noch ein schönes Lied. Und dann habe ich die Absage gesungen, wann Jansson ging, und habe zum Schluss gesagt, so, LGBTQIA2S+ ist ein schwuler WLAN-Schlüssel und ihr habt jetzt heute Abend hier gesehen, wie queere Leute drauf sind. Sie sind intolerant, sie sind beleidigend, sie sind respektlos, sie sind hasserfüllt. Also lieber wieder LGB wiedersehen und keine Frieden schaffen ohne Waffen. So, und dann bin ich runter und der Hammer ist, der Typ, der mich gebucht hat, sagt, danke fürs Durchhalten und so. Und ich denke, warte mal ab, wenn du noch deinen Einlauf kriegst von der Stadt, dann wirst du auch nicht sagen, danke fürs Einlaufen. Dann wirst du sagen, ich kann da nichts dafür, das war der. So, mal so sind sie ja immer. Ja. So, und dann, ich bin gleich fertig. Und dann ging der Moderator auf die Bühne. Und ich wusste ja, was wir alle vorher hinten besprochen haben.
Ja.
Und wir wussten auch, was passiert war. Aber der Moderator geht auf die Bühne und sagt, danke, das war so ein schöner Abend. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir haben wieder bewiesen, Essen ist bunt, divers und vielfältig. Und ich habe gedacht, das ist keine Bühne, das ist das Tor zur Hölle. Das ist wie dieses Zaubertor bei der Mini-Playback-Show. Du gehst da raus und verlierst deine komplette Gesinnung und bist ideologisch verseucht und redest wie all diese Roboter, wie eine Mischung aus Claudia Roth und Sven Lehmann. Also so. So, ich brauchte dann Sicherheitsservice, damit ich zurückkomme ins Hotel.
Nein.
Natürlich. Da war ein schwarzer Techniker und zwei weiße Techniker, die saßen alle zusammen. Ich habe gesagt, danke Jungs. Und dann habe ich den Schwarz angeguckt und hat gesagt, danke, vor allen Dingen fürs Durchhalten. Das war super. So, das ist natürlich auch geil. So, und dann, kleiner Nachtrag noch. Dann passierte etwas bei Instagram. Ich habe dann ein Video gemacht, das habe ich hochgeladen und gesagt, ich hatte vorher schon eins gemacht, ich erkläre euch jetzt. Also ich muss heute Abend auf einer queeren Bühne auftreten und ich weiß selber nicht genau, was das ist, aber das werden wir ja heute erfahren. Und dann habe ich nachher im Hotel, da war dann auch wieder Licht, habe ich ein Video gemacht, sage ich so, ich habe das dann jetzt erfahren, was queere Leute sind. Die stehen vor der Bühne und schreien einen an und beleidigen einen, man sei eine Drecksfotze und bewerfen einen mit Alkohol, nur weil man irgendwelche Sachen sagt. Die man derer Meinung nach nicht sagen darf. Gut, und dann am nächsten Tag ging die Hasstirade bei Instagram weiter. Da hatten sich dann so Lesben zusammengetan und waren sich auch nicht zu blöde, Kommentare gegen mich da reinzuschreiben und dann die Polizei von Nordrhein-Westfalen damit einzulegen. Ja, weißt du so.
Das sind die anonymen Meldestellen von Nordrhein-Westfalen. Dazu führt das. Die denken, sie können jetzt, Böhmermann, das ist der sogenannte Böhmermann. Seit, ja. Haben wir ein großes Thema sowieso noch, das ist der Böhmermann-Effekt. Ganz
deutlich. Da können wir gleich hinkommen, denn, wir hatten, also die haben dann da gepöbelt. Also eine, du weißt ja, wie die dann immer so pöbeln. Lass mich das so sagen. Du bist ein richtungsloser Mensch, der von Hass gefüllt ist und kein richtiges Ziel für diesen Hass hat. Du beschäftigst dich mit Dingen, die dich in deinem Leben nicht mal ansatzweise tangieren, nur damit du deinen Hass irgendwo hinstecken kannst. Jetzt aber mein Vorschlag, steck ihn dir woanders hin. Niemand braucht ihn, such dir ein Hobby oder gute Freunde. Ich habe nur zu ihr geschrieben, sie sind eine Selbstzerstörerin, eine selbstverliebte, zeitgeistesgestörte Zicke. Und mein Hass ist nur, das Problem, was diese Leute alle haben, ist, sie möchten einfach nicht, dass man über sie lacht. Das möchten sie. Und,
weißt du was? Es ist ja kein Witz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben, die AfD ist die Partei, die am meisten lacht. Lachen ist ein Zeichen für rechts. Und das Schlimme ist, das glauben Menschen. Das glauben Menschen. Aber daran siehst du, dass die, von denen du jetzt gerade sprichst, ne, das sind ganz furchtbar, schrecklich dumme, einfältige Menschen, die können nicht lesen, die können nicht denken, die können nicht zuhören. Das Einzige, was sie können, ist das Plärren, was andere Leute ihnen sagen. Und am Ende sind sie untervögelt und durchgeleckt und haben überhaupt nicht den Hauch einer Ahnung, was in der wirklichen Welt passiert.
Das Interessante ist ja noch daran, um jetzt dieser Böhmermann-Sache mal so langsam näher zu gehen, an dem ich dir dann vielleicht das Mikrofon rüberreiche. Das Interessante ist aber dann immer, weißt du, wenn da so, warum gehen Schwule jetzt auf so eine queere Bühne? Wenn die wirklich für Freiheit kämpfen würden, dann würden sie mal in eine Moschee gehen. Dafür sollen sie mal vor Ordnung saugen. Ja. Da bauen sie sich aber nicht hin. Stattdessen gehen sie auf so ein blödes Stadtfest, wo sie auf jeder anderen Bühne genauso sich sind, genauso wie alle anderen Menschen auch, könnten sie da hingehen. Nein, sie brauchen eine queere Bühne. Und da stellen sie sich dann hin und ich weiß genau, ich kenne das Gefühl, kenne ich von früher auch. Dann machen sie sich schick und sagen, heute bin ich wieder was ganz Besonderes. Und dann gehen sie dahin und feiern ihr ganz besonders sein. Aber wenn jemand sagt, du bist was ganz Besonderes, dann sind sie es wieder nicht, weil sie genauso sein wollen wie alle. Und nebenbei hauen sie sich die Hacken zu und sind nachher alle besoffen. Und wenn dann noch da einer zwischen ist, da sind ja sicherlich mehr Leute, die mich kennen, aber einer ist dazwischen gewesen, der verfolgt mich schon länger, mir war das aufgefallen, du siehst ja manchmal irgendwelche Namen immer wieder, Third Eye Collector. Das heißt, es ist ein Fotograf, muss wohl ein Fotograf sein, der Bilder macht oder so. Der hat mich dann angeschrieben und der hat eben auch nicht geschrieben, hey, wir kennen uns schon lange und das ist so schade und so. Nein, es kam wirklich sofort armselig, Kay Ray, aufgequollen, alt, weißt du, all diese persönlichen Sachen, wenn man dann keinen Erfolg mehr hat und dann aber zwischendurch immer gerne mal mit Also keine konstruktive Kritik, sondern nur, also Ricarda Lang Witze drüber machen, das ist ja doof. Die ist ja weg. Ja, aber wir haben ja noch gar keine neue Politik. Was sollst du jetzt über die Neuen schon sagen? Du kannst ja gar nichts sagen. Bleibst du also bei den Alten. Außerdem ist es ja nicht verboten, Witze zu machen über alte Leute, über dicke Leute. So, und dann ja, und auch wie armselig. Also er hat das dann alles und immer... Er ist immer persönlich geworden.
Aber weißt du, was die machen alle? Die machen alles Gleiche. Die beleidigen dich mit Sachen, über die sie beleidigt werden. Die benutzen ja nur das Vokabular, was sie beleidigt, weil sie denken, was sie beleidigt und was sie fühlen, ist das, was alle fühlen müssen. Deswegen sagen sie zum Beispiel, wenn sie dann zu dir sagen, ja, du bist nicht witzig, das ist für die ganz schlimm, wenn ihnen das jemand sagt. Für dich ist das ja völlig irrelevant. Also,
was ist das für ein Satz? Wurscht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das einzige Problem, was ich hatte, also, weißt du, was mein Problem war? Das einzige Problem, was ich hatte, das ist meine Mutter.
Ja.
Denn die war immer, als ich auf der Bühne da gekämpft habe und gedacht habe, ja, noch eine, da kriegt ihr noch eine. Da hatte ich meine Mutter hier oben wieder, die gesagt hat, ja, das hast du jetzt davon, ne? Das hast du davon, dass du so bist. Und ich habe immer, Mama, geh weg. Und dann habe ich mir Wolf Biermann da gewünscht, der gesagt hat, ja, mach weiter, gib's hin. So, das war mein einziges Problem. Ich habe dann diesen, weißt du, was so widerlich ist, wirklich widerlich, ich habe dann diesen Mann gegoogelt, weil ich dann dachte, wer ist denn das? Jetzt will ich doch mal wissen, weil er gesagt hat, ich wäre von irgendetwas aufgequollen. Von wovon sollte ich aufgequollen sein? Als vom Alkohol und vom Fressen. Also Koksen tun wir lange nicht mehr, haben wir drüber gesprochen. Also wovon sollte man aufgequollen sein? Ja. Und damit kannst du mich auch nicht beleidigen. Aber der Witz ist, er heißt René Golfmann und kommt aus Berne. Ich dachte, wenn er schon mit mir so bekannt sein will, könnte ich ihm ja diesen Namen auch mal sagen. Weil er schreibt dann immer, ach Kai, und dann wieder, ja Kay, und dann wieder, ach Kai. Wo du so richtig merkst, ich kenne dich. So, jetzt kenne ich dich auch, lieber René, ich weiß, dass du das hier siehst. Und ich habe neulich meiner Tochter gesagt, sag ich, google mal eben Third Eye Collector. Meine Tochter googelt den und sieht dieses Profilbild. Mama, sag ich, Mama, das Profilbild da groß. Ja, sag ich, ja, der Mann hat über mich geschrieben, ich wäre aus dem Leim gegangen, ich wäre dick geworden. Wie sieht denn der aus? Meine Donner, der ist aber auch dick. Und dann sag ich eben, was bildet der sich überhaupt ein? Und dann sagt meine Tochter, Papa, ja, ist das jemand, der dich stalkt? Sag ich, naja, der glaubt halt, der ist was Besseres, was weiß ich. Ja, aber der schreibt dir ja immer einen Kommentar. Sag ich, ja. Ja, dann sperr den doch. Ich würde dem gar kein Futter geben. So. Das habe ich dann gemacht. Und so ist dann Ruhe. Aber, also das war wirklich, ich bin mit denen sowas von durch jetzt, dass uns, hier sei das öffentlich verkündet, ihr ganzen queeren Arschlöcher, ihr könnt mich alle mal. Ich bin mit diesen Leuten, bin ich einfach durch. Das ist ein selbstverliebtes, ideologisch völlig verseuchtes, hasserfülltes, eiskaltes Pack. Und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Außer, ihr könnt gerne protestieren kommen vor meinen Veranstaltungen. Das, wenn ihr das machen wollt,
würde ich... Aber Moment. Protestieren bitte nur nach Ticketkauf. Ganz wichtig.
Danke.
Weil es muss ja auch, man muss sich ja committen dazu, dass man also wenigstens auch kompetent ist. Und man kann nicht ohne zuzuhören, ohne dabei gewesen zu sein, kann man leider nicht mitkritisieren. Also muss man ein Ticket kaufen, dann darf man auch was sagen.
Das hört sich ja so an, als wenn ich keine verkaufen würde. Denn diese Leute, ich verkaufe ja Tickets, Gott sei Dank, denn diese Leute benutzen ja dann, die schreiben dann auch so Kommentare wie, einst regelmäßig 500 Leute auf der Reeperbahn, heute keine 50 Leute im Theaterkeller. Die AIDA cancelt ihn und seine Selbstreflexion ergibt, ich wollte nie auf die große Bühne. Jeder hat seine Vorbilder. Seins scheint Dieter Hallervorden zu sein, der ja nun erst unlängst zur besten Sendezeit seine Haltung, das wird man ja noch sagen dürfen, kundtat. Ist das nicht widerlich? Das ist dermaßen widerlich und dermaßen Nazi und dermaßen
Weltreich. Lies mal die, es gibt ein Buch, da sind die antijüdischen Texte der hohen Politiker der NSDAP drin.
Oh, das ist bestimmt interessant.
Ja, und das haben wir damals in der Schule gehabt, weil das so widerlich war. Und dann wurde das auch dann zitiert, was die so, also wie die sozusagen so ihren Menschenhass oder ihren Rassenhass, wie die den so verpackt haben in so süffisante kleine Sachen.
Ja.
Die hakennäsig geldgierenden Geiferer und so. Das waren so Begriffe, haben die geschaffen, ne? Neue Worte schaffen, die dann das Volk einfach so nachgeplappert hat. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, Es ist tatsächlich, ich glaube nicht, dass der dieser also queer, abgesehen davon, wenn man mal jetzt den Wortstamm von queer anguckt, aber das ist nur für Leute, die sich mit ausländischen Sprechen auskennen. Aber tatsächlich ist das ja was ganz anderes und kommt auch ganz woanders her und brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Jetzt Fakt ist, das, was heute sich als queer bezeichnet, fühlt sich durch die Bezeichnung queer berechtigt dafür, alles andere zu canceln, abzuwatschen und besser zu wissen. Das ist ganz genauso wie, dass das ist ja wirklich eine mikrokleine, immer mit schrillen Stimmen ausgestattete Minderheit, die uns als besser Menschen sagen will, was sie alles darf. Dazu gehören zum Beispiel auch die neue Generation der Antifa. Und ich muss ganz deutlich sagen, es gibt einen Riesenunterschied zwischen der Antifa, die ich als Antifa kenne und wo ich auch viele Bekannte habe, jetzt nicht wirklich tiefe Freunde, aber viele gute Bekannte, die haben in vielen Themen andere Meinung als ich, aber in manchen Themen sind wir sogar meinungsgleich. Aber die sind immer schon eins gewesen, die sind für Einsatz, für Gesicht zeigen, für klare Parolen, aber gegen Gewalt. Und die neue Generation von der Antifa, die denkt, sie darf töten. Die darf mit dem Hammer auf Menschen einschlagen, bis sie tot sind. Die dürfen Tim Kellner zum Beispiel jetzt aktuell schreiben, wir hoffen, dass der Krebs dich schnell unter die Erde bringt. Dann solche Sachen wie, man wird sich wahrscheinlich irgendwo sehen, wenn du irgendwo mit deiner Familie stehst und dann werden wir hammerharte Argumente haben. Das ist im Prinzip die Eskalation, die auch die RAF damals erfahren hat. Wo es eigentlich darum ging, also mal sozusagen hier gegen den Kapitalismus und gegen den deutschen Polizeistaat vorzugehen. Und dann haben die so viel Terror gemacht, dass aus Deutschland plötzlich wirklich ein Polizeistaat wurde, um dann zu sagen, es ist ein Polizeistaat. So, und das Ganze machen diese ganzen Leute auch und die Queeren und die neue Generation der Antifa und sowas alles, genau wie übrigens auch neue Rechtsradikale, das gilt für die Rechtsradikalen genau wie für die Linksradikalen, die nehmen sich raus, andere Menschen wegen anderer Meinung, anderer Haltung oder anderer Kunstverständnis oder irgendwas, nehmen sie sich raus, andere Menschen deswegen töten zu dürfen. Es ist so peinlich, schlimm, dumm und es ist eine solche entsetzliche Parallele zu dem, was zur Nazi-Zeit passiert ist und wie schnell da die dümmsten der dummen Deutschen Schaufensterscheiben eingeschlagen haben, Menschen zusammengeschlagen haben, weil sie einen anderen Glauben hatten, weil sie irgendwie in eine andere Kirche gegangen sind und sowas alles. Das ist so schlimm, diese Entwicklung, und da sind die, muss man sagen, gerade die sagen, sie wären die Besseren, sie wären die Freieren, die Verständlicheren, die Offeneren. Das waren früher die auch immer übrigens gegen Krieg waren. Das hat sich alles komplett geändert. Und die, von denen du gerade sprichst, diese hasserfüllten, bösen, grundtief bösen Menschen, die sowieso nur Zusammenhalt haben durch gemeinsame Feindbilder, die lieben sich gar nicht, die hassen sich. Genau, bei jeder Gelegenheit machen sich kaputt. Solange sie ein gemeinsames Feindbild haben, haben sie etwas zu tun in ihrem scheiß kleinen, unzufriedenen, ekelerregenden Leben.
Spieß, vor allem spießig. Das Dumme ist, das ist wirklich spießig. Der alte Spießer, das sind wirklich richtige Spießer, die alles in Förmchen und genauso haben müssen. Aber weißt du, was ich interessant finde? Es ist gefährlich zu sagen, das ist die neue Generation. Den Fehler mache ich auch immer. Die neue Generation sei anders. Es ist nicht mal unbedingt so, denn ich meine, es gibt ja noch eine Generation, die ganzen Trans-Leute, die ich alle kenne, mit denen ich auch arbeite, die alle die Welt nicht mehr verstehen. Diese sogenannte neue Generation, das sind auch viele Mitläufer. Das sind einfach wirklich Mitläufer.
Gemeinsame Feindbilder.
Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also
ich will dazugehören.
Man muss mal darüber nachdenken, dass dem Deutschen ist völlig der Sinn für Satire und Komik abhandengekommen. Es wird alles, ich sehe es genauso, ich habe ein Video gepostet von 5 Leuten, die in der WG wohnen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch wieder, wo die Leute dann drunter schreiben, okay, was hast du denn gegen die? Ich habe nichts gegen die. Ich habe darüber geschrieben, ich würde da ausziehen, obwohl ich da gar nicht wohne. Also das fand ich auch noch witzig. Ich habe nichts, die können von mir aus, können die sich in die Ecken kacken, können die alles machen. Aber ich möchte mich drüber lustig machen dürfen. Über mich darf sich jeder lustig machen und ich auch. Aber dann kommen die aus ihren Ecken gekrochen. Es ist unsäglich und es ist für mich, ist es tatsächlich eine neue Stufe der Eskalation, dass man mit einer Security eine schwule Bühne verlassen muss. Das musst du dir mal überlegen. Das darf man überhaupt nicht drüber nachdenken. Früher hatte man vielleicht mal Angst vor einem besoffenen Penner, wenn man von der Bühne ging. Aber jetzt sind deine Leute, die sagen, ah, wir sind eine Community. Ihr seid, spaßbefreite Ideologen und Drecksfotzen.
Wovon redest du? Das sind die Leute, die für die Friedensbewegung keine Waffen in Kriegsgebiete stehen. Das sind heute, die sagen, aus moralischen Gründen müssen wir die Ukraine zum Endsieg führen. Ich meine, das ist so irre, ihre eigenen Kinder auf Eliteschulen in Dänemark, ja, und dann hier rumplärren, dass unsere Soldaten jetzt anschaffen gehen sollen an irgendeiner ukrainischen Front. Für was? Dann überhaupt dieses Ganze, egal, es ist ja gar nicht mal unbedingt nur jetzt Krieg oder so, es sind ja auch die kleinen Themen, was man noch sagen darf. Stell mal vor, sie haben allen Ernstes, ja, wir reden hier, es ist auf die Gefahr hin, auch Menschen zu langweilen jetzt, aber ja. Wie kann man, guck mal, ganz ehrlich, stell mal vor.
Nicht Wut, ich schwitze von dem ganzen Tee hier, wollte ich sagen.
Ja, stell mal vor, du wärst früher in der Schule, also jetzt mal irgendwie in der siebten, achten Klasse, im Biologieunterricht hättest du dich hingestellt und gesagt, Herr Lehrer, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Dann hätten doch alle gesagt, guck mal, jetzt ist er bekloppt, der muss in der Anstalt. Und zu Recht hätte man das gesagt, weil es das nicht gibt. Das Gleiche hätte man natürlich gesagt, wenn jemand hinkommt und sagt, Herr Lehrer, es gibt 72 Jungfrauen, die warten nackt auf mich im Himmel, wenn ich mich in die Luft sprenge. Außerdem hat er auch eine Waffe. Die Welt ist aufgrund der Tatsache, dass sie zu satt, zu fett, zu faul, zu reich war, ist die Welt durchgeknallt. Und dann sind sie auf wirre Ideen gekommen und belästigen uns damit. Und das Tolle ist das, dass ich bin 100% überzeugt, der Hauptgrund, warum es diese ganze Hysterie, diese ganze linkswoke, aufgeblasene, elitäre Hysterie überhaupt gibt, ist einzig und allein, also immer so, zwei Gründe. Erstens, auf der Suche nach neuen Geldquellen, weil es geht eigentlich am Ende immer nur um Kohle. Und zweitens aber, um das Gefühl, wir haben gemeinsame Feindbilder. Fußball ist uns zu primitiv für den HSV sein, damit ich gegen Bayern sein kann. Das ist mir zu primitiv, da sind nur die Prolls drin. Wir denken uns was Neues aus. Es gibt mehr als zwei Geschlechter, wer dagegen ist, wird bekämpft. Der ist Nazi, der ist rechts. Und dann ist das Beste jetzt, das ist für mich das absolute Highlight. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe drei Viertel von diesem Dreck gelesen, den der Verfassungsschutz gegen die AfD gesammelt hat. Übrigens, by the way, almost everything aus öffentlichen Quellen, die sowieso alle öffentlich da sind. Dann sagen sie, die AfD würde den Nationalsozialismus verharmlosen, weil sie zum Beispiel Vergleiche bringt mit der aktuellen Regierung, mit der Ampelregierung in dem Fall und mit dem, was bei den Nazis passiert ist. Wie blöd muss man sein, um das aufzuschreiben? Weil wo kommen denn alle Nazi-Vergleiche seit Corona her? Wer macht das denn? Die sagen doch ständig, dass alle, die eine andere Meinung haben, Nazis sind. Dann schreiben sie wirklich, der Verfassungsschutz, die müssen so weit weg von der Realität sein, dass sie wirklich aufschreiben, ja, die AfD, also, und die verharmlosen den Nationalsozialismus. Ihr kleine, radikale, fehlgestrahlte Minderheit, ihr verharmlost natürlich das, den Nationalsozialismus, weil sie uns alle zu Nazis machen, wenn wir was sagen, was ihnen nicht passt. Du stehst auf der Bühne und machst einen Witz und sie sagen, du bist ein Nazi und dann sagen die, dass die AfD den Nationalsozialismus verharmlost. Das können nur die Dümmsten der Dummen machen. Und ich schwör's dir, dumm wirst du. Und das sieht man ja auch bei zum Beispiel, es gibt ja so Ehepaare, ne? Die sitzen immer im Restaurant und sprechen nicht miteinander. In der Sekunde, die werden aktiv. Wenn sie Streit haben mit dem Nachbarn, dann fühlen sie sich zusammengehörig als Paar, als Team, sie Streit haben mit dem Nachbarn. Weil die leben, das Einzige, was sie verbindet, ist das gemeinsame, verfickte Feindbild.
Genau, und das verbinde ich eben auch hier mit René Golfmann, weil ich mich auch natürlich gefragt habe, ich meine, der Marc mochte mich ja anscheinend und meine Arbeit und so und so. Warum kann er nicht einfach sagen, mir eine Mail schreiben oder so, du, wollen wir mal drüber reden, ich habe mich darüber geärgert. Oder einfach sagen, jetzt ist er aber total durchgescheppert. Warum werde ich beleidigt und angefeindet und warum werde ich da
weil er gerne zu einer Gruppe dazugehören will und hat er geguckt und hat gesagt, guck mal, gibt es eigentlich mehr, die diesen K-Ray mögen oder nicht? Und guck mal, hier ist eine Gruppe von Kritikern, da reiche ich mich doch mal ein.
Genau, hat er auch gesagt, wir standen zusammen und alle Kopfschütteln und so.
Ja.
Ich dann so denke,
alle, auch immer alle, weißt du, alle haben da gestanden. Ich weiß, wie es ist, ich war ja bei dir in der Show neulich, da haben diese ganzen Menschen alle mit dem Kopf geschüttelt, alle. Ich habe mich umgedreht und denke, Mensch, das ist eine Choreografie. Sie sitzen alle da und sagen, Und dann Kai, das ist ja auch immer dieser Satz, ne? Nicht Kai, ich bin entsetzt. Nein, wir alle waren entsetzt.
Genau, das kenne ich auch.
Ja, wer sind wir alle? Wir alle bist du mit deinen verstrahlten fünf komischen Freunden, die zufällig die gleiche Meinung haben, die ihr euch überall im Internet trefft und euch gegenseitig beklatscht und euch wohlfühlt, weil alle beklatscht haben. Und ich kenne auch eins, dann ist es manchmal so, dann schreiben die einen Artikel. Bei LinkedIn ist das gerade total hip, ne? Also zum Beispiel, jawohl, der Verbrenner ist endlich am Ende, denn jetzt kommt da die 1500 Kilometer Batterie, die in 5 Minuten zu laden ist. Und dann schreiben 80 Leute, du bist der Größte, super, dass du es geschrieben hast, genau, Verbrenner aus und dann alles Gleiche. Und weißt du, was dann passiert? Dann guckt der Vogel in seinen Verlauf und wer hat mich geliked? Und dann stellt er fest, sag mal, komisch, die Melanie hat mich heute gar nicht geliked. Was stimmt denn jetzt mit der Melanie nicht? Da muss ich jetzt mal anrufen, da muss ich sie mal anklickern. Melanie, hast du meinen Post gesehen? Ich habe was gegen Verbrenner gesagt. Und dann Melanie so, oh, scheiße, ich habe den gar nicht gelesen. Das tut mir total leid. Ich gehe sofort hin und like das. Genauso geht das da ab. Das ist total hysterischer Quatschkram.
Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe Blödsinn. Da ein Batterieauto und was weiß ich, alles hin und her, da siehst du es ja auch mal. Ich meine, es ist halt so, aber ich kann mich da auch nicht bei entspannen. Wir versuchen ja gerade ein neues Auto zu kriegen. Das ist gar nicht so einfach mit diesen ganzen Autos, weil du kriegst keine Diesel mehr. Es gibt einfach das, wir brauchen eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Auto. Wir haben jetzt auch eins gefunden.
Entschuldigung, ist das ein Song?
Was?
Wir bekommen keine Diesel mehr, kommen all die Diesel her, die gibt's nur noch gebraucht und dann wird geraucht.
Ja.
Aber man kann ja was draus machen vielleicht. Ja. Es gibt keine Diesel mehr, ist für mich ein Abgesang. Der Untergang Deutschlands heißt, es gibt keine Diesel mehr. Es
kommt mir so vor, als wir sie feiern auch da wieder. Ich meine, gerne Elektroautos, alles gut, gerne alles anders machen, gerne 95 Zusatzgeschlechter, wenn das denn alles funktionieren würde. Es funktioniert aber nicht. Und dann ist eben das Problem, dann sollten wir sollten uns einfach alle etwas entspannen. Und Vielfältigkeit ist doch wirklich, dass die Leute alle andere Meinungen haben, total durchgeknallt sind, aber doch nicht, dass alle die gleiche Meinung haben.
Ich glaube dran.
Ich bin immer froh und denk, ja.
Glaube an deine, wenn du dran glaubst, dass wenn du hier stirbst, dass da oben 72 halbnackte Jungfrauen glauben, wenn du so dumm bist, dass du das glaubst, dann glaub das. Das Ärgerliche ist halt dann in der letzten Sekunde, wenn es dann Plick macht und dann ist nichts, ist halt doof. Dann bist du halt auch enttäuscht wahrscheinlich in der letzten Sekunde. Deswegen,
ja, und vor allen Dingen dann Menschen, die daran nicht glauben, sie einfach dann mitzunehmen, ist vielleicht.
Ja, und ja, das ist irgendwie doof. Und dann ist es noch viel döfer, als wenn du dann, stell mal vor, das gibt's wirklich, kommst im Himmel an, aber es sind nicht 72 Jungfrauen, sondern 72 lüsternde 90-Jährige. Dann hast du echt ein Problem. Dann bist du enttäuscht, dann bist du traurig. Und sagst so eine Scheiße, ich bin reingefallen.
Hast du das mitgekriegt mit der Rechtsextremistin Svenja Liebig?
Nee.
Das hast du doch nicht gehört.
Wer ist denn Svenja Liebig? Vielleicht habe ich es gehört, aber ich weiß es nicht mehr.
Das ist mir heute Morgen 5-mal um die Ohren geflogen und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist jetzt das Problem?
Ja, was hat sie denn gesagt?
Die Rechtsextreme? Es ist ein Bild von einem Herren. Ein Mann ist da. Moment, das kann ich dir auch zeigen. Da ist ein Mann. Der Spiegel.
Freue mich jetzt schon.
Der Spiegel kotzt bestimmt, dass er das so drucken musste. Das ist so geil. Moment. Ich bin sofort da. So. Also dieses Bild.
Ja, so ein Mann. Okay.
Und oben drüber steht: Das Oberlandesgericht Naumburg hat die Haftstrafe gegen Maler Svenja Liebig bestätigt, unter anderem wegen Volksverhetzung. Die bekannte Rechtsextremistin hatte zuvor vergeblich gegen das Urteil Revision eingelegt. Das ist der, also das ist die.
Das ist eine bekannte Rechtsextremistin.
Er hat das Geschlecht geändert. Und Vince Ebert hat geschrieben, die bekannte Rechtsextremistin. Wir befinden uns im Reality-Format des Films Das Leben des Brian, aber in unlustig.
Ja, aber so weit, pass auf. Und das ist das, ich sag dir, ich habe neulich, also ich bin ja eigentlich, ich war ja früher mal Autor, ne, und habe so Drehbücher geschrieben und sowas. Und ich habe neulich, habe ich das erste Mal wieder richtig Lust gehabt, ein Buch zu schreiben. Und zwar ein Buch über eine Klasse, eine Schulklasse in 2070. Wo der Geschichtslehrer reinkommt und sagt, ja, liebe Kinder, und also das Wichtigste im Geschichtsunterricht ist, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Wir Deutschen sind ein Volk, was dreimal so richtig verarscht worden ist. Dreimal ist es uns passiert, dass wir in eine furchtbare Falle getappt sind und erst hinterher gemerkt haben, dass man uns Jahrzehnte gestohlen hat, Jahre gestohlen hat, unser Vermögen gestohlen hat, alles das. Und dann fragen die Kinder, was ist denn bloß passiert? Und dann sagen die, ja, 1933 kam dieser Adolf Hitler und alle haben geschrien, hall, hall, und haben und so und waren so hin und her. Dann 1961 haben sie eine Mauer gebaut und haben ein besseres Deutschland geschaffen, was einfach nur ein Arbeiter- und Bauernstaat ist. Und sie haben es geglaubt und sie haben gearbeitet und hatten nichts davon, außer die ihre feinen Dachas da irgendwo in Pankow am See hatten oder so. Ja, und dann war 1900, irgendwann 2020, war diese Geschichte, da kamen dann welche, ja, und die haben also erzählt von Wokistan und haben erzählt von Energiewende und haben entgegen, ist ja wahr, wie die letzten beiden Male davor schon, entgegen jeder Vernunft, entgegen jeden Lernens, entgegen allen anderen Ländern und allen erfolgreichen anderen Nationen, haben sie eine Welt geschaffen, die es nicht gibt. Und wieder hat das deutsche Volk daran geglaubt und hat sich komplett verarschen lassen. Und irgendwann sind sie aufgewacht. Und zwar war das wahrscheinlich, also vermute ich, der Punkt, der war jetzt, der wird dann in den Geschichtsbüchern drinstehen, das ist passiert. Also sagt der Geschichtslehrer, dann sagt er, ja, und dann sind die Deutschen aufgewacht, dieses Mal, also das erste Mal ja durch den Krieg, alles war zerstört, sie sind also komplett entmachtet worden, da wurde dann eine neue Verfassung geschrieben und ein Grundgesetz, damit nie wieder das passiert, dass Regierungen übergriffig werden, hat nicht funktioniert, die hat nicht lange gehalten. Im Osten war es auch so, da gab es dann irgendwann, wir sind das Volk, die Mauer muss weg, und dann ist das irgendwann die Mauer gefallen und so. Und diese schlimmste aller Katastrophen war ja die, als dann plötzlich die ganzen Besserwisser kamen und die Bessermenschen, und dann ist das, dann gab es diesen Tag. Und an diesem Tag hat ein dünnes Männchen, wieder komischerweise ein laut plärrendes dünnes Männchen, was vorgeschriebene Reden von sich gibt, hat in einem Nebenkanal des ZDF Geschichten erzählt und hat, wie man neudeutsch damals gesagt hat, jemanden gedoxt, nämlich einen Menschen namens Clownswelt. Das war jemand, der war im Internet unterwegs und hatte 227.000 Follower, was nicht schlecht war, und hat sehr kritisch sich politisch geäußert. 100% im Rahmen aller Regeln hat er das gemacht. Und dann hat dieser Mann diesen Typen, der anonym bleiben wollte, aufgedeckt. Und dann hat sich die Meinung im Volk flächig, und wieder einmal hat es eine Weile gedauert, und es war genau wie damals, Krieg hat alles beendet, dann hat die Mauer muss weg, alles beendet, wir sind das Volk, alles beendet. Und dann hat das Volk plötzlich gemerkt, wir werden komplett verarscht. Wir werden von einer ganz kleinen radikalen Minderheit ganz, ganz, ganz übel behandelt. Und das war der Punkt, an dem sich alles umgedreht hat. Und der Grund, warum ich das glaube, ist, ich weiß nicht, wie viele es heute sind, aber gestern hatte der Kanal Clownswelt anstatt 227.000 Abonnenten 430.000
Abonnenten. Ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe es gerade aufgemacht.
Wie viel?
446.000.
So, und das ist die Deutsche. Zu Corona-Zeiten hat ein Drittel der Deutschen die Solidarität mit der Spritze versagt. In ruhig. Sie waren nicht auf der Straße, sie haben nicht demonstriert, aber sie haben es nicht gemacht. Ein Drittel. Tom Lausen, belegbar, ein Drittel hat es verweigert. So oder so. Ob es jetzt legal, illegal, scheißegal, irgendwie, sie haben es verweigert. Ein Drittel. Ein Drittel hat mitgemacht, begeistert, ein Drittel war irgendwie, hat sich zwingen lassen, weil sie Angst hatten, und ein Drittel hat sich einfach verweigert. Jetzt ist es so, wenn man sowas macht und der Typ verdoppelt die Zahl seiner Abonnenten auf YouTube, und das Gleiche gilt übrigens nicht nur für ihn, sondern er hat auch noch einen zweiten Kanal, da ist genau das Gleiche passiert, er hat noch einen dritten Kanal, ist genau das Gleiche passiert, er hat jemanden, mit dem er zusammen eine Sendung macht, ist genau das Gleiche passiert. So. Das gleiche gilt für Tim. Ich meine, Tim Kellner hat, ich glaube, auch eine halbe
Million. Wir müssen aber erstmal, ich muss das eben einordnen. Für Leute, ich hasse es, wenn Leute etwas einordnen, aber für Leute, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht. Also Böhmermann hat den gedoxt, ne?
Ja.
War ein bisschen verschwommen geblieben. Böhmermann hat sich den vorgenommen in seiner Show. Und er hat gesagt, er ist ein böser Rechtsradikaler.
Ja, er hat vor allen Dingen eins gemacht. Er hat mit der Zeit gemeinsam die Eltern von ihm besucht. Das ist das erste Ding, was überhaupt, also die besucht die Eltern und sagt, wissen Sie eigentlich, was Ihr Sohn macht?
Das ist ja, genau. Ja, stimmt, alle schwarze lange Mäntel an, wie
ja, ja, genau. Das ist genau der schwarze lange Ledermäntel. Das ist genau das, was man damals auch gemacht hat. Wissen Sie eigentlich, wer Ihr Nachbar ist? Wissen Sie, wo Sie Butter kaufen?
Ja, kannst du bitte da dichter vor die Linse gehen? Noch dichter vor die Linse. So. Ja, wissen Sie das eigentlich? Ja,
genau. Hallo?
Ja, genau.
So, auf jeden Fall. Dann haben sie bei seiner Band, sich bei seiner Band gemeldet. Ihr seid doch eine Rockband. Ja. Eigentlich, was euer Gitarrist macht. Und dann hat diese Rockband, das verlogenste Dreckpack von dieser Rockband, hat ihn rausgeworfen. Und zwar nicht mal persönlich, nicht mal irgendwas, sondern hat ihm einfach ein mehr oder minder Rechtsanwaltsschreiben geschickt. Sie wünschen keinen Kontakt mehr mit ihm. Das, und ich glaube, dass
das war, glaube ich, die schlechteste Entscheidung, die diese Band machen konnte.
Ever. Und Und das Ding ist das. Für mich ist es so, dass ich bin gar nicht immer mit allem einverstanden, was Clownsfeld sagt, aber der ist gut, der ist intellektuell gut, der ist sprachlich gut. Das ist ein guter Typ und hat eine gute Idee und wie er das gemacht hat, auch mit den Soundeffekten, handwerklich echt sauber gemacht und so, ne? Es geht nicht um Politik, das geht um Ungerechtigkeit. Es geht um zum
genau.
Himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Bei all diesen Themen, über die wir gerade sprechen, der
genau.
ist bei allem und diese Ungerechtigkeit.
Und im Geschichtsunterricht 2070, um da den Bogen rund zu machen, da wird, ich glaube, da wird der Böhmermann Diss sozusagen ist ein Wendepunkt in der Geschichte und ist ein Wendepunkt für die Linke, ist ein Wendepunkt für die radikale Linke. Das war der Wendepunkt, weil das Volk zeigt, das Volk, dass die Deutschen, die sind irgendwie leise renitent, aber sie sind renitent. Und ich frage mich auch manchmal, na guck mal, wir haben ja auch so viele Menschen, die uns zuhören, die suchen nur eins, die suchen irgendwo ein Stück Normalität, ein Stück Austausch, ein Stück Glück mit normalen Menschen zusammen, die sich noch trauen, was zu sagen, was sie gerade in dieser Sekunde fühlen und denken und die nicht überlegen. Deswegen sind die bei mir, deswegen sind die bei dir, deswegen sind die bei uns. Das ist alles die gleiche Motivation. Und ich glaube ganz sicher, ich glaube, wir sind an einem Punkt des Umsturzes und in den Geschichtsbüchern 2070 wird drinstehen, Böhmermann steht dafür, das ist der Böhmermann-Effekt, da wird man später über den Böhmermann-Effekt reden. Dann, wenn jemand nicht weiß, wann Schluss ist, wenn jemand immer weiter, wenn jemand
andere Leute immer weiter fasst. Das ist auch ein guter Punkt, wenn die Leute nicht wissen, wann eben Schluss ist.
Genau.
Das finde ich tatsächlich auch wirklich, also was ihn betrifft, ja auch tragisch. Die Frage ist ja auch immer, das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle, ist, warum macht man das denn eigentlich? Also ich mache jetzt nicht diese ganzen Gags, die ich so tue, ich frage mich das auch oft, warum mache ich das eigentlich? Ich mache nichts, um die Welt zu verbessern. Ich sage ja immer, es gibt ja Leute, die möchten auf der Bühne die Welt ändern. Stellen Sie mal vor, du hast die Welt geändert und die hat das gar nicht mitgekriegt. Dann sagt die Welt, oh, habe ich da was verpasst? Ich habe gar nichts gemerkt. Also ich mache das hauptsächlich, um Geld zu verdienen und um den Menschen Freude zu bereiten. Das war es dann aber auch. Und natürlich ist noch eine große Portion, ich stehe nicht 30 Jahre auf der Bühne, um mich von so ein paar gestörten Einhörnern ins Boxhorn zu jagen zu lassen. Und darum mache ich es auch. Hm. Aber ich frage mich, warum macht Böhmermann das?
Ich kann
glaubst
sagen,
du, dass der das wirklich macht, weil er glaubt, dass die Rechtsextremen so böse sind? Also die Rechtsextremen?
Böhmermann, pass auf, er möchte nur eins. Er möchte gerne im Mittelpunkt stehen. Es ist einzig und allein purer Narzissmus. Da hat er eine Redaktion, diese Redaktion ist total wild geworden und unkontrolliert, die zusammen mit der Zeit losmarschieren und sowas machen. Methoden, also einfach Tools, Werkzeuge aus der finstersten deutschen Zeit zu nutzen, in der heutigen Zeit, um Menschen, die einem nicht gefallen, die einem aber nichts getan haben und die, das sieht man ja daran, dass er bei YouTube zum Beispiel monetarisiert ist und jetzt erst recht monetarisiert und ich gönne ihm jeden verschissenen Euro, den er bekommt. Aber er ist monetarisiert, weil er nichts, aber auch gar nichts macht, was illegal ist. Er sagt nur seine Meinung. Und der Herr Böhmermann hat ich glaube nicht mal, dass er eine andere Meinung hat. Er will nur eins. Er will hassen. Er will drüberstehen, er will spotten, er will Menschenleben vernichten. Das hat er mit dem Imker probiert und hat verloren. Und das hat er ja auch mit Schönbohm. Der hat ja einen Menschen, der nichts getan hat, der nachweislich unschuldig ist, hat er gefällt und es ist nichts passiert. Er hat keine Konsequenz dafür gespürt. Normalerweise gehörst du dafür ins Gefängnis. Normalerweise gehst du für Menschen vernichten, Existenzen vernichten, wirst du bestraft. Er nicht. Er versteckt sich hinter, dass der auch noch Himmler heißt, der Chef vom ZDF, ist auch irre. Aber er versteckt sich hinter Herrn Himmler und der auch der tut gar nichts, sondern es ist irgendwie, das ist Satire. Nein, das ist keine Satire. Das war damals 1933 keine Satire, was da passiert ist. Das war 1961 keine Satire, was da passiert ist. Und das hier war keine Satire. Und es hat nichts zu tun mit Politik, Partei, rechts, links, oben, unten. Es hat nur was zu tun mit zum Himmel schreiender Ungerechtigkeit.
Vor allen Dingen ist es ja so, ich meine, das wird mir ja auch gerne mal gesagt, das hat mir auch hier der Hobbyfotograf René Golfmann gesagt, der da kann keiner drüber lachen. Also wenn keiner über meine Witze lacht, wenn ich einen Witz habe, über den keiner lacht, dann würde ich ihn rausnehmen. Ich erzähle keine Witze, über die keiner lacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es gibt zwei irre besichtigen ein Schiff. Und dann sagt der eine zum anderen, wollen wir mal oben in den Schiffsraum gehen? Dann zeige ich ihm mal den Schiffsraum. Dann sagt der eine Irre zum anderen, da gehe ich nicht hin. Stell dir mal vor, da kommen wir wieder rauf und da ist das Schiff weg. So, das ist jetzt. So, das kommt bei dir auch nicht. Stehst du gerade?
Hat nur probiert, ganz ruhig zu sein und nicht zu reagieren.
Was man den Witz auch kein Problem. Ich war gerade völlig so, Was hat er denn jetzt? Also ich erzähle keine Witze. Kannst mich doch nicht so herausfordern. Also ich erzähle keine Witze, die nicht witzig sind. Aber ich frage mich bei Böhmermann wirklich, ich kann da nicht lachen. Gibt's da was, wo du lachen musst?
Ja, also jetzt mal, wenn man jetzt ganz objektiv, das fällt mir auch schwer, da jetzt objektiv ranzugehen, aber er hat tatsächlich in der Redaktion Schreiberlinge, die schon wissen, was sie tun in einer Richtung. Nur sie wissen eben nicht, wann Schluss ist. Eine große Kunst im Leben ist zu wissen, wann Schluss ist und wissen, was man machen darf. Und das funktioniert bei denen überhaupt nicht, gar nicht. Sie springen auf das hochgestellte Messer sozusagen und denken, es geht irgendwie gut, aber dann haben sie das Ding im Arsch und das war's. Und das ist das, was denen passiert. Und sie sind handwerklich, wissen die schon, was die tun, und manchmal kann man darüber so ho-ho-ho lachen, und es gibt halt, gerade sind so gerade pubertierende Mädchen, das ist genau wie bei Pocher übrigens, erstaunlicherweise, Böhmermanns Klientel ist das gleiche wie Pocher, nur auf einem anderen geistigen Niveau manchmal, aber anyway, es sind Leute, die sich besser fühlen, weil sie etwas mitmachen, weil sie zu einer Gruppe, zu einer Community gehören irgendwie, die sich überlegen fühlt, und der Böhmermann, das ist handwerklich manchmal, also jetzt mal rein vom Schreiben her und von Intention, ist das manchmal okay. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann ihn nicht. Ich finde ihn völlig daneben, uninteressant, stinklangweilig, Klischee. Er liest da vom Teleprompter Zeug ab. Er
hat keine
Meinung, kein Herz, keine Seele, keine Identifikation. Für mich ist das einfach eine eiskalte Propagandafritte. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und mir muss es ja gar nicht gefallen.
Aber das sind die alle, wenn die so sind. Sind die alle. Guck dir mal Caroline Kebekus an. Das war früher ein fesches, freches Mädel mit der Kästenschnauze. Und wirklich, ich kenne noch, was hab ich gelacht, wie die diesen Sketch gemacht hat. Da will sie bestimmt heute nichts mehr von wissen. Sie hat den Sketch gemacht, wie der Weihnachtsmann kommt und sie steht da als Chantalle oder so. Ja. Und der Weihnachtsmann sagt, für dich habe ich auch was. Für dich habe ich einen Schokoladenweihnachtsmann. Und Caroline steht auf und sagt, oh, ist das toll, das Schokoladenweihnachtsmann. Ey, Weihnachtsmann findet mich ganz toll, ich habe Schokolade. Mach mal Papier ab, sieht aus wie eine alte Kackwurst. So sieht's aus, ein Schokoladenweihnachtsmann. Für Playstation, schreib mal auf, sag mal Jesus, Playstation. So, wird sie heute... Heute geht's nur noch um böse, vermeintlich böse Menschen. Das Dumme ist nur, dass diese bösen Menschen immer ihre Mitmenschen sind.
Und kennst du denn den Kebekus-Debakel, das neue?
Nein, es gibt schon wieder eins.
Caroline Kebekus geht auf die Bühne. Und sie hat es selber erzählt, muss man sagen. Also ich denke mir das gar nicht aus und habe es irgendwo gehört. Sie selber hat es auf der Bühne erzählt, hat gar nicht gemerkt, was sie da erzählt hat. Dann geht sie raus und sagte, ja, wir haben einen schönen Schlager, wollten wir machen, ja, gegen rechts. Einen schönen Schlager, gegen rechts, ja. Und dann haben wir mal gemacht, okay, haben wir mal geguckt, wer ist denn hier, wer ist denn auf unserer Seite? Und dann haben wir alle deutschen Schlagerstars angeschrieben und haben gesagt, seid ihr mit dabei, wir machen einen schönen Schlager gegen rechts. Und keiner hat geantwortet. Ja, weiß man, was man mit einem deutschen Schlager so hat. So, hat gar nicht gemerkt, was sie da gesagt hat. Also das war jetzt nicht zitiert, sondern es war nur sinngemäß wiedergegeben. Sie hat dann das Lied alleine gesungen übrigens, das Scheißlied, das völlig langweilige, völlig dämliche Scheißlied.
Die sind immer blöd.
Aber stell dir vor, da erzählt sie das selber, wie peinlich, wie furchtbar peinlich muss man sein, wenn man erzählt, dass man andere eingeladen hat, damit sie mit einen Schlager machen gegen rechts und keiner will mitmachen. Warum wohl nicht? Weil es die Leute einen Scheißdreck interessiert.
Das bestätigt genau Kebekus, was man über diese Leute sagt. Ja, das bestätigt genau das, was man über diese Leute sagt.
Und dann regt sich drüber auf und denkt sie auch tatsächlich, ihr Publikum wäre empört darüber, dass andere Schlagersänger, die viel erfolgreicher sind als Frau Kebekus, nicht mit ihr einen Schlager gegen rechts singen. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich, peinlich.
Das ist schon Kollaps. Weißt du denn, das hat mir Yvonne neulich per WhatsApp geschickt. Weißt du, dass Heino jeden Abend am Ende seines Abends die deutsche Nationalhymne singt? Das finde ich auch geil, das muss man ja sagen.
Überhaupt, weißt du denn, dass Heino der bestbezahlte Ballermann-Star ever ist, diese Saison?
Guck mal.
Ja, und er singt vor allen Dingen seinen neuen Schlager. Er hat einen neuen Schlager und der heißt Ein Schlückchen am Morgen.
Ja.
Und dann hat, pass auf, und dann hat einer von diesen Bessermenschen angesichts des Todes von Nadja Abdel Farag, oder wie sie heißt, hat er geschrieben, angesichts der Tatsache, also wirklich bei Facebook.
Oh Gott, nein.
Also angesichts der Tatsache, dass Nadel am Alkohol verendet ist, wie kann dann Heino auf die Idee kommen, ein Lied zu singen wie Ein Schlückchen am Morgen?
Ah. Oh. Es ist alles total krank, alles. Aber weißt du, was ich ja wirklich während dieses Gesprächs, und ich war auch heute schon bei meinem Therapeuten, da konnte ich auch schon den ganzen Druck rauslassen. Also wir haben Gott sei Dank noch Humor. Ich glaube, dass diese Leute, die sind, glaube ich, alle unglücklich.
Weißt du, was sie sind? Eiskalt, vergrätzt und das Einzige, was sie am Leben hält, ist der Applaus der immer gleichen Menschen.
Ja, genau. Und ich muss immer denken, ich habe immer so ein Bild vor mir. Kennst du dir so ein Computerspiel mit zwei Bällen, so mit so einem Ball, wo dann immer quasi der Ball so dung, dung,
Ja.
du kannst dich nur so bewegen, dung, dung und alle Bälle dung, alle nur innerhalb dieses einen Bereichs, du kannst da nicht raus. Das ist so eng, das ist, ich finde das alles total, total.
Weißt du, wie das ist? Das ist so, wie wenn es gab doch, also es gibt doch so Dörfler, ne, typische Dörfler. Und im Dorf gab es immer den Dorfdeppen, den geilen Bock, den Dorfstecher sozusagen, ja. Und dann gab es die Dorfmatratze, die es mit jedem getrieben hat und sowas alles, ne? Und das war in deren kleinen Dorf, war das das Leben. Und die haben alle gedacht, das war beim Big Brother Casting, war das immer so. Da kamen Leute an, die kamen von irgendwie vom Dorf und sagten, ich bin der Lustigste bei jedem Feuerwehrfest. Also alle sagen immer, ich gehöre ins Fernsehen. Das waren immer die Langweiligsten. Die waren in ihrem Dorf, waren die was Großes. Und das ist genau das Gleiche. Diese ganze übertrieben linke, völlig verstrahlte Community, es ist ein Haufen von verstrahlten Dörflern. Die glauben, ihr Dorf ist die Welt.
Ja.
Wenn sie rausgehen in die Welt, werden sie merken, ihr seid am Ende. Es gibt euch gar nicht mehr. Und ich sag dir, diese Böhmermann-Nummer war für mich, das ist das eindeutige Zeichen, dass diese Nummer zu Ende ist. Das, was 3 Jahre lang hier gezüchtet wurde, auch dieses, was jetzt passiert, übrigens mit der AfD, ne? Also, dass sie da erst der Verfassungsschutz und jetzt kriegen sie raus, dass das eine totale Lachnummer ist und dass da gar nichts ist und dass diese Argumente, dass sie wirklich sagen, die AfD würde den Nationalsozialismus verharmlosen, wo gleichzeitig alle permanent, Herr Merz, alle sagen ständig, Alice Weidel ist Adolf Hitler und so, ja? Und, oder Alice für Deutschland würde ein Adolf-Hitler-Spruch sein. Das ist so irre und sie machen, die sind diejenigen, die das eingeführt haben und probieren jetzt allen Ernstes, das den anderen in die Schuhe zu schieben, das geht so dermaßen nach hinten los. Und wenn es vor deutschen Gerichten nicht nach hinten losgeht, dann vor allen internationalen Gerichten. Wir sind jetzt schon die Deppen der Nation. Die ganze Welt lacht über uns, über den Irrsinn. Ich glaube nicht, dass Herr Merz in der Lage sein wird, das einfach so wieder aufzuheben. Und er macht ja selbst weiter mit der lächerlichen Nummer. Aber eins ist sicher. Diese Ultralinke, sie können nur noch mit Hammern Leute totschlagen und solche Fantasien haben, dass sie Menschen, dass sie ihnen wünschen, dass sie vor Krebs sterben, alles das, dieser endlose Hass, den sie in ihren Knochen tragen und immer verbunden mit dem Satz, Hass und Hetze gegen Hass und Hetze gegen Hass und Hetze, weil sie selber diejenigen sind, die nur davon leben, kollektiver Hass und kollektive Hetze und sich gegenseitig dafür in den Arm nehmen, dass sie das gemeinsam tun. That's it. Keine Chance. Wer Unkraut sät, wird Unkraut ernten. Punkt.
Ja, natürlich. Also ich denke auch. Also vor allen Dingen finde ich das interessant hier, was da passiert ist eben mit der Clownswelt, weil ich glaube auch, das könnte tatsächlich zumindest ein weiterer Stein in der Wende sein, dass die Leute sagen, so jetzt reicht aber, ne? Und ich meine, wenn Caroline Kebekus, das ist, finde ich auch interessant. Das war für mich der absolute, das finde ich der Hammer. Die Schlagersänger sagen auch, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß.
Ja, zu Recht. Zumal auch noch dazu kommt, dass ja, also diese ganzen Menschen ja auch alle, es geht ja auch immer ums Geld. Und ich bin mir ganz sicher, also ich bin gespannt, wie lange Caroline Kebekus das noch hinkriegt, dass sie noch Karten, Tickets verkauft, an welche Leute sie die verkauft, weil die werden ja auch älter und ärmer jetzt immer mehr mit der Zeit, immer mehr pleiten, die Firmen gehen zugrunde, immer mehr Menschen sind arbeitslos, wir erreichen bald die 3 Millionen. Und wie viele von denen geben dann noch ein Fuffi aus für Caroline Kebekus, weil sie Schlager singt, die nur sie alleine singt? Ich weiß es nicht.
Ich bin total froh. Bei mir läuft's, wie gesagt, ich bin jetzt froh, dass es ein bisschen in die Sommerzeit geht, aber vor diesem Abend in Essen war ich ja in Magdeburg und das war einfach, es war proppendicke voll. Wir haben T-Shirts verkauft wie die Irren. Und du merkst auch da kann Herr René Golfmann sich auf den Kopf stellen oder die Kampflesten noch mit Champagner auf die Bühne schmeißen. Das ist völlig wurscht. Es wird weitergehen, es wird voller werden, die Leute haben die Nase voll, steckt euch eure Einhörner in den Hintern und was weiß ich.
Ist
Echt unglaublich.
das ein Song?
Was?
Ich habe ein Einhorn im Arsch und lache über beide Backen.
Wir können mal so eine Platte machen. Kann man doch machen bei KI.
Ja, man muss sich immer fragen, ist es ein Song?
Ja, genau. Wir machen mal eine Platte. Wir haben jetzt zwei schon. Ist ein Einhorn im Arsch? Was war denn das andere?
Steck dir ein Einhorn in Arsch. Das ist eine Ballermann-Nummer vom Allerfeinsten.
So, ich sage jetzt Tschüss. Dankeschön an die vielen Kommentare, ihr Lieben. Man kommt nicht mehr hinterher. Es sind tausend tolle Komplimente. Ach, was mir ganz wichtig ist, einer ist dabei gewesen. Ich habe nämlich, als ich in Essen auf der Bühne stand, dachte ich, oh Gott, wer ist denn da? Back to the Future oder wie heißt denn dieser Film?
Zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft. Da stand einer mit so einem Cape, so Darth Vader-mäßig, eine riesige Maske, die die ganze Zeit geblinkt hat. Und der hat mir geschrieben, du warst sensationell, du hast ja ganz schön durchgehalten irgendwie. Und dann, ich hoffe, meine Maske hat dich nicht irritiert. Und ich finde diesen Kommentar nicht wieder unter diesen vielen Kommentaren. Nein, du hast mich nicht irritiert. Falls du das hier siehst, du hast mich nicht irritiert. Und ich freue mich über all die Kommentare, die da sind. Auch Mails, mittlerweile bekomme ich auch Mails. Ich habe schöne Mails bekommen. Und der ein oder andere spendet auch mal was. Das freut uns natürlich auch, denn das ganze Equipment muss ja auch von irgendwas bezahlt werden. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, der 12. September. Die Briefe nach wie vor dranbleiben, bitte nicht enttäuscht sein. Ich schreibe jetzt nicht zwischendurch irgendwas, sondern wir sind da dran. Also ich habe alle Mails in einem Kasten. Boris hat mir auch alles weitergeleitet, ist alles da. Sobald wir mehr wissen, geht's raus. Und ich habe in den nächsten Wochen wirklich auch Zeit und kann an allem arbeiten und mich mit jedem beschäftigen. Und ich hoffe jetzt zum Schluss, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Das ist immer, am Schluss ist immer mein Denken. Hoffentlich ist es lustig und hoffentlich gehen wir euch nicht auf die Nerven mit unserem. Manchmal ist es ja auch ein bisschen Weltschmerz. Beim letzten Mal war es ein bisschen Weltenschmerz. Aber jetzt diese Geschichten, die ich jetzt erlebt habe, waren so skurril. Also
Weißt du, aber das ist genau das Ding. Deine Zweifel, ne, sind ganz unangebracht, weil die Menschen gucken uns hier zu und das glaube ich ihnen von ganzem Herzen. Und das ist auch das, weswegen ich das so gerne mache. Die Menschen gucken uns zu, weil wir so sind, wie wir sind. Und keiner will, dass wir anders sind und keiner will, dass wir irgendwas abliefern und keiner hat, glaube ich, irgendeine andere Erwartungshaltung als hoffentlich sind sie wieder, wie sie sind. Und wir sind einfach, wie wir sind. Und heute haben wir ein bisschen, waren wir ein bisschen rumgetrötet.
Ja,
Und
aber.
weil wir heute so drauf waren.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen.
Ne? Tschüss, ihr da draußen und bis
Tschüss.
zum nächsten Mal.
Und Dankeschön.